ganz gleich, wo Sie heute Ihre Nöte und Ihre Schwierigkeiten haben. Sie sollen wissen, dass Gott für Ihr Leben eine ganz große Perspektive hat. Und es gibt niemand jetzt unter uns, dem das nicht gilt, dass Jesus etwas Großes, Schönes und Neues aus Ihrem Leben machen will. Und das ist nur vergleichbar mit der Berufung in ein Königsamt. Mit solch einer hohen Würde. Und all das, was wir heute hören und lesen, das soll unmittelbar Anwendung finden für Sie. Wir lesen weiter in diesem Kapitel 1. Samuel 10 von Vers 17 ab. Samuel aber rief das Volk zusammen zum Herrn nach Mizpah und sprach zu den Israeliten: So sagt der Herr, der Gott Israels, ich habe Israel aus Ägypten geführt und euch aus der Hand der Ägypter errettet und euch aus der Hand aller Königreiche, die euch bedrängten. Ihr aber habt heute euren Gott verworfen, der euch aus aller eurer Not und Bedrängnis geholfen hat. Und habt gesprochen: Nein, setze vielmehr einen König über uns. Wohlan, so tretet nun vor den Herrn nach euren Stämmen und Tausendschaften. Als nun Samuel alle Stämme Israels herantreten ließ, fiel das Los auf den Stamm Benjamin. Und als er den Stamm Benjamin herantreten ließ mit seinen Geschlechtern, fiel das Los auf das Geschlecht Matri. Und als er das Geschlecht Matri herantreten ließ, Mann für Mann, fiel das Los auf Saul, den Sohn des Kisch. Und sie suchten ihn, aber sie fanden ihn nicht. Da befragten sie abermals den Herrn: Ist denn der Mann überhaupt hergekommen? Der Herr antwortete: Siehe, er hat sich bei dem Tross versteckt. Da liefen sie hin und holten ihn von dort. Und als er unter das Volk trat, war er eines Hauptes länger als alles Volk. Und Samuel sprach zu allem Volk: Das seht ihr, wen der Herr erwählt hat. Ihm ist keiner gleich im ganzen Volk. Da jauchzte das ganze Volk und sprach: Es lebe der König. Samuel aber tat dem Volk das Recht des Königtums kund und schrieb's in ein Buch und legte es vor dem Herrn nieder. Das ist vorher beschrieben, zwei Kapitel vorher, dass der König sehr autoritäre Rechte hat. Das war ja auch in der Geschichte der Welt immer wieder eine Not mit den Königen. Und Samuel entließ das ganze Volk, einen jeden in sein Haus. Auch Saul ging heim nach Gibea und mit ihm gingen die vom Heer, denen Gott das Herz gerührt hatte. Aber einige ruchlose Leute sprachen: Was soll der uns helfen? Und sie verachteten ihn und brachten ihm kein Geschenk. Aber Saul tat, als hörte er es nicht. Ich bin sehr froh, liebe Schwestern und Brüder, dass wir heute demokratische Rechte haben. Und dazu gehört ja auch, dass man wählen darf. Hoffentlich machen Sie Gebrauch von Ihrem Wahlrecht. Obwohl, ich muss da sagen, mir das Wählen auch immer ein Stück Not bereitet. Ich muss immer dran denken an die, die nicht gewählt werden. Vielleicht haben Sie das einmal mitverfolgt oder vielleicht sogar an Ihrem eigenen Leib gespürt, wie bitter das ist. Kannte einen Parlamentarier, wie der nicht mehr gewählt wurde, hat er gesagt: Ich kann nicht mehr unter die Menschen, ich kann ihnen nicht mehr in die Augen sehen, wie wenn das eine Blamage wäre. Ich habe ihn versucht aufzurichten und habe gesagt: Es kommt ja zuweilen vor, dass Leute gewählt werden, die nur Schwätzer sind, die dem Volk, der breiten Masse nach dem Maul reden, die sich anbiedern, das Fähnchen nach dem Wind hängen. Ist das denn wirklich so, dass immer die Besten gewählt werden? Aber das tut so weh, wenn man nicht gewählt wird. Wenn einer sagt: Du bist uns nicht so viel wie der andere. Und wer von Ihnen in diesen Tagen Bewerbungen schreibt, ja, sehr viele, die dieses durchexerzieren. Da schreibt man Bewerbungen und dann bringt der Briefträger einem alles wieder ins Haus zurück. Und man weiß, da wurde anderen der Vorzug gegeben. Offenbar sind die besser als ich. Mich hat das immer schon bei den Schulkindern, den unseren lieben kleinen Jungen und Mädchen wehgetan, wenn sie dann im Sportunterricht die Teams bilden zum Kicken und dann wird gewählt und dann kommen zuerst die Besten, dann die Zweitbesten und die Drittbesten. Das muss ich sagen, ja, am besten würdet ihr anderen noch vollends zugucken. Ihr könnt ja gar nicht Fußball spielen. Das gibt so einen Stich. Und Hand aufs Herz, jeder von uns hat das doch schon oft durcherlebt. Ich bin nicht gut genug. Und da leiden wir alle an unserem, wie sagt man das, Selbstwertgefühl. Und das kann man kaum aushalten. Es ist ja sicher viel richtig, dass wir nicht so gut sind wie die anderen, aber wir können gar nicht drüber reden. Oft kann man nicht mal mit seinen Familienangehörigen über die Schwächen reden, die man selber hat. Wenn man weiß, das würden die vielleicht ausnützen oder meine Kollegen, die würden das gleich weitertragen. Und so leben wir in einer ganz komischen Art, das ist nur so ein dünnes Eis und unter der Decke lebt all die Angst. Ich verstehe das gut, dass viele auch krank werden darüber, dass das richtige Ängste gibt in ihrem Leben. Sie müssen hinein in die raue Welt dieses Kampfes, wo man sich bewähren muss. Man spürt doch, man schafft das alles gar nicht richtig. Und man kann nie zugeben, was an uns nicht gut ist. Man muss nach außen hin spielen, wie man immer vollkommen und ideal wäre. Man kann gar keine Kritik ertragen. Ich brause auch gleich auf, wenn mich einer kritisiert. Das kann man doch nicht auf sich sitzen lassen. Ist heute auch schwer für all die, die von den Medien zerrissen werden. Bei den Medien, da genügt oft eine anonyme Nachrede, da muss nicht mal der Zeuge seinen Namen hergeben, der V-Mann muss seinen Namen hergeben, der Zeuge nicht, der kann im Dunkeln bleiben. Der sagt, so war's, ich hab's gesehen, aber ich komme nicht raus, ich melde mich nicht, und dann ist der andere erledigt. Es ist unheimlich in dieser Welt, wie kann man da leben mit seinen Minderwertigkeitsgefühlen, wie mit seinem Selbstwertgefühl. Ich bin so froh, dass Gott uns packt an der Stelle, wo wir wirklich vor ihm durchschaut sind. Wissen Sie, wenn Sie mit Gott reden, und das ist eigentlich nur in der Begegnung mit Gott möglich, da will Gott gar nichts von schönen Sprüchen haben, von Leistungen, von Zeugnissen, von Erfolgen. Da müssen Sie nicht prahlen, da müssen Sie nicht aufschneiden, sondern wenn Gott Sie ruft, dann sucht doch das Schwache, das Geringe, das Törichte, so hat es Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 1 beschrieben, sei auch in einer Gemeinde, so seien eigentlich bloß Leute heute Morgen beieinander, so hat Paulus von seiner Gemeinde in Korinth gesagt, nicht viel Gewaltige, nicht viel Große, sondern Menschen, die zittern, die Ängste haben, die viel falsch machen im Leben, die viel nicht wissen, die verzagt und mutlos sind. Die hat Gott erwählt. Immer wenn man an dem Punkt kommt, meinen manche, wir würden das nicht richtig würdigen, was Menschen an Leistungen vollbringen, was sie können, was sie machen. Doch, doch. Aber ich bin so froh, dass wir vor Gott keine Schau machen müssen, sondern ganz offen und ehrlich das sagen können, was uns betrübt. Gott erwählt solche Leute, die schwach sind. Übrigens war das der Grund, warum Gott den Saul erwählt hat. Mein erster Punkt, das hat bei Gott Methode. Gott wählt die Leute um ihrer Schwachheit willen. Und wenn Gott sie gerufen hat, dann hat er sie nicht gerufen, weil sie alles so super machen, sondern weil sie, wie ich, ein Versager sind, einer, der seine Gebote oft übertreten hat, weil ihnen die Kraft fehlt und sie schwach sind. Das hat Methode bei Gott. Vielleicht haben Sie die Geschichte auch vorhin beim Verlesen falsch verstanden, als das Los geworfen wurde und das Los auf Saul fiel und Samuel dann endlich den Saul dem Volk vorstellen kann und sagt, den hat Gott erwählt. Da jauchzte das Volk. Also dann war es doch so, dass es nach der Art der Welt war, wie wenn ein Musikstar auf die Bühne tritt und 100.000 jubeln, wenn ein Fußballheld seine Tore schießt. War es nicht so bei Saul? Er war eines Hauptes größer als alles Volk. Jetzt müssen Sie unterscheiden. Die Leute haben in der Tat
die fleischliche Seite, also das Äußere an Saul, bewundert. Aber gerade was das Äußere betraf, das, was die Ehre vor den Menschen betrifft, da ist ja Saul nachher gescheitert. Und das war nicht der Grund, warum ihn Gott gewählt hat. Er wurde später stolz, sein Herz verhärtete sich. Er wollte Gott gar nicht mehr holen, er konnte das alles allein machen später. Das ist mal ja die Not, so hat das Volk auch den Saul angesehen. Und wenn Sie noch einmal darüber nachdenken, warum denn Samuel so lange gezögert hat, einen König zu berufen, weil Gott sagt, das mit dem König ist der Wunsch. Wir wollen eine starke Führergestalt. Und das ist immer so gewesen, dass man sich dahinter verstecken will. In der Not sei, jetzt brauchen wir einen, und dann überträgt man alle Wünsche und Sehnsüchte auf den, und der muss uns befreien, der muss uns lösen. Wo es doch nur einen Retter gibt, den lebendigen Gott. Müssen Sie wissen. Es gibt keinen noch so tollen Arzt oder Medizinkundiges. Es gibt nicht noch so einen klugen Politiker. Es gibt nicht noch einen so guten Ehemann, es gibt nur einen Gott, von dem man nicht enttäuscht wird. Von Menschen werden sie immer enttäuscht. Darum hat Samuel gezögert und hat gesagt, nicht ein König. Ein König, der muss auch enttäuschen. Das ist ein Mensch mit allen Fehlern und Mängeln. Ihr habt Gott verworfen. Und wenn Gott den Saul erwählt hat, jetzt gehen wir mal von der Seite Gottes aus, warum hat Gott den Saul erwählt? Was hat er denn mitgebracht? Ein unbedeutendes Familiengeschlecht. Ein Landwirt, ein Praktiker, der mit den Händen arbeitet, war fürs Königsamt überhaupt nicht ausgerüstet. Ja, warum hat Gott den Saul gerufen? Warum? Damit Gott mit so einem Mann arbeiten kann, dass einer da ist, der sagt, Herr, ich brauche dich in allen Stücken, ich kann ohne dich gar nichts tun. Ich brauche deine Leitung, deine Führung, deine Zurüstung, deine Ideen. Sehen Sie, Gott will schöpferisch sein, und wenn Gott uns erwählt, ich sage, das hat Methode bei Gott, wenn Gott uns erwählt, hat Gott gar nie dran gedacht, an das, was sie opfern oder was sie arbeiten und was sie leisten, sondern Gott hat nur gedacht, da ist einer, der braucht mich ganz besonders nötig. Und bleiben Sie doch ein Leben lang bei Ihrer Erwählung, bei Ihrer Bekehrungsstunde, wo Sie erfahren haben, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Das war die Art Gottes, als er den Saul rief, das ist seine Methode. Gott widersteht den Hoffärtigen, den Stolzen, den Erhabenen. Denen lässt er es misslingen. Er tritt ihnen in den Weg, dass sie scheitern müssen. Und das hat Israel auch in seiner Geschichte so oft erlebt, dass Gott in den Weg stand und sagt, stopp, keinen Schritt weiter, jetzt komme ich. Und bis sie ganz in der Tiefe wieder gemerkt haben, ich krieg's ja gratis geschenkt aus der Hand Gottes. Darum hat Gott den Saul erwählt. Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Demut ist nichts Geheucheltes. Das ist ein ganz offenes Bekennen vor Gott dessen, was Gott sowieso in uns schon sieht. Gott sieht uns ja ins Herz und er weiß alles, was wir in Gedanken bewegen, und er kennt alles. Deshalb ist die Demut eigentlich nur das Offenlegen dessen, was Gott eh weiß. Und das Aussprechen und sagen, Herr, ich weiß doch ein Leben lang, wer ich bin, vor dir. Staub und Asche, ein Mensch, der sich immer wieder von widergöttlichen Gedanken beherrschen lässt. In dem Adventslied ist das so schön besungen aus der Botschaft vom Johannes dem Täufer. Ein Herz, das Demut liebet, bei Gott am höchsten steht. Ein Herz, das Hochmut übet, mit Angst zugrunde geht. Ich kenne doch die schöne Geschichte, wie eine Stuttgarterin zu Blumhardt, dem Seelsorger, nach Bad Boll kam. Und dann fragt sie also ihn und sagt, ist es eine Sünde, dass ich so schön bin? Und er hat gesagt, ach, eine Sünde ist eigentlich nicht, aber eine Täuschung. Es ist ja manchmal mit unserem Hochmut so, dass wir uns einbilden, wunderbar, was wir machen können. Und wenn in unseren Tagen so wenig von unseren Versäumnissen, von unserer Schuld und Sünde gesprochen wird, ist das bloß ein Zeichen dafür, dass wir maßlos hochmütig geworden sind und Gott gar nicht mehr gebrauchen, sondern ihn abgeschüttelt haben, ihn auf die Seite gestoßen haben. Wir sagten vorhin, es hat Methode bei Gott. Denken Sie mal drüber nach. Josef, der von seinen Brüdern verspottet war, selbst im eigenen Geschwisterkreis nahm ihn niemand ernst, der jahrelang verachtet war von den Menschen, den hat Gott erhöht. Mose, mit seinem Sprachfehler und mit seiner Behinderung. Sie können es einmal durch die ganze Bibel hindurch verfolgen. David, von der eigenen Ehefrau verspottet. Ich hoffe, dass Ihnen das noch nie passiert ist, was David durchmachen muss. Die Michal, die hat ihn ja also verhöhnt. Und zwar noch, als er Gott diente, ist noch das Gemeinste, was man tun kann. Und wie wurde David gedemütigt, als sein Sohn Absalom eine Revolution machte? Barfuß ist er den Ölberg hinaufgegangen. Man muss immer bei Jerusalem am Ölberg dran denken, wie der große König David barfuß hinaufläuft. Und dann trat unterwegs auf dieser Flucht noch der Simei her und sagt, du bist ein Bluthund, du hast den Saul umgebracht, war ja völlig verlogen. Ein Begleiter vom David sagt, lass mich mal geschwind hinüber. Ich werde das Ding erledigen, dass der nicht noch ein zweites Mal schreit. Und der David sagt, lass ihn. Der Herr hat es ihn geheißen. Die Demütigung ist nötig. Obwohl sie verlogen war. Die Demütigung ist nötig. Weil Gott uns erhöht, wenn er es will. Es gab einen Pastor Engels im Bergischen Land in der Erweckungsbewegung, die sich dort im letzten Jahrhundert ereignet hat. Und der Pastor Engels hatte einen, er hat so verschiedene Leitworte gehabt und zu diesen Leitworten gehörte eins, ich will mich nie rechtfertigen. So unmittelbar lebte der aus Gott, dass er sagt, das macht Gott für mich. Und wenn ich gedemütigt werde, dann ist das eine Sache für sich. Ich brauche nicht für meine Ehre kämpfen. Das heißt ja auch in der Bibel, wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Erschrecken Sie nicht vor der Demut und auch vor den Niederlagen im Leben. Es gibt auch immer wieder so viel Enttäuschungen bei uns im Glaubensleben. Gott hat uns erwählt, weil wir Schwache sind. Das war der Grund, warum er den Saul erwählt hat. Aber jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Das macht uns ungemein stark. Wenn Gott uns erwählt, dann will er uns das nicht dauernd hinreiben und sagen, ja, du bist ja ein Versager. Sie müssen es genau unterscheiden. Nie hat das Jesus einem Menschen hingerieben. Nie. Nie sagt das die Bibel, im Gegenteil. Wenn ein Mensch zu Jesus kommt, ganz gleich wie dunkel sein Leben war, hört er vom ersten Augenblick an, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Sie werden mit Ehre gekrönt, sie werden aus dem Staub aufgehoben. Ja, gerade weil es nicht mehr nach dem geht, was wir dem Fleische nach sind, unserer wirklichen Art. Gucken Sie mal in die Zeitungen hinein oder in die Gespräche, die unter den Kollegen geführt werden. Da wird immer rumgehackt auf den Schwächen der Menschen. Und da gibt es nie ein Verzeihen. Das geht durch Jahrzehnte hindurch. Bei Gott ist das umgekehrt. Da gibt es ein Verzeihen und ein Vergessen. Und das ist so wunderbar. Gerade weil Gott aus unserem Leben etwas machen will. Und das ist meine Botschaft heute. Gott hat mit Ihnen etwas vor. Sie sind brauchbar, Sie sind tauglich, weil Gott gar nicht mit Ihren natürlichen Gaben rechnet. Gott rechnet mit seinen Gaben, die er Ihnen ganz neu gibt. Wenn er Saul zum Königsamt beruft, dann denkt er nicht an seine landwirtschaftlichen Kenntnisse, dass er die jetzt braucht, sondern Gott gibt ihm die Gaben. Er muss sich ja nur leiten lassen. Und wer den Ruf Gottes annimmt, der wird beschenkt und er wird brauchbar. Wie stark der Saul war bei seiner Berufung, das sehen Sie daran, als ein paar Lästern, also da wäre mir die Hand ausgerutscht, nicht? Da wäre ich so schwach gewesen, da wäre ich tief verletzt gewesen, hätte ich das Notizbuch rausgezogen und gesagt, wenn ich König bin, ich werde es erst heimzahlen. Nicht? So machen wir es ja. Und das speichern wir, da brauchen wir nicht mal ein Notizbuch, das wissen wir nach 50 Jahren, wer uns verletzt hat. Können wir aus den Kindertagen noch erzählen, wie die Eltern zu uns waren. Wissen wir ganz genau, der Saul, macht, als hörte er es nicht. Er steht doch drüber über dem Geschwätz der Leute. Und er würde sagen, die haben ja recht. Wer bin ich denn? Meine ganze Würde ist, dass Gott mich erwählt hat. Verstehen die anderen ja gar nicht. Und dass Gott aus einem ganz schlichten Landwirtschaftsleben wie bei dem Saul was Großes macht, wer rechnet denn damit? Aber das ist doch das Geheimnis Jesu immer gewesen. Wie er sie gerufen hat, von der Zollschranke weg, hinter den Fischnetzen. Menschen mit einem zerbrochenen, schuldbeladenen Leben. Und er macht etwas ganz Neues daraus. Sehen Sie, deshalb ist auch so dumm und töricht, wenn wir oft so prahlen und so schreierisch Dinge in die Welt hinaus besauen. Man kann eigentlich die Sache Gottes gar nicht so darstellen. Das werden die Menschen in unseren Tagen auch nicht merken, was Gott tut. Die Menschen, die lieben das immer, dass das mit sensationellen Worten und mit großen Zahlen und da wird gesagt, was da alles kommt. Die Menschen werden es nicht verstehen, nur der Glauben, der wird es wissen. Wenn Gott mich erwählt, dann ist auch ein alter Mensch heute schon, wenn er über 80 Jahre ist, dann ist jeder Tag seines Lebens wichtig und gefüllt und groß, weil Gott etwas hineinlegt. Suchen Sie, wie kann ich dort Gott dienen, in dem Amt, in das er mich gesetzt hat? Ich will in seiner Kraft, in seiner Vollmacht wirken. Und das war auch der Grund, warum Saul nicht mehr von der Meinung der Leute abhängig war, als er seinen Onkel trifft, sagt der Onkel, aha, was hat denn Samuel mit euch gesprochen? Er fragt ihn direkt, vielleicht hat er schon was geahnt. Wissen Sie, was der Saul sagt? Och, der hat uns gesagt, dass die Eselin gefunden sind. Schluss, basta, kein Wort mehr. Das können die anderen auch nicht verstehen. Und dann wollen wir den Mund halten. Wir können mit Ungläubigen nicht drüber reden, was es heißt, wenn unser Leben eine neue Würde, eine neue Größe bekommen hat. Das macht uns stark. Ganz am Anfang sagte ich ja in der Predigt, dass wir alle an unserem Selbstwertgefühl leiden. Hoffentlich leiden sie dran. Das wäre unnatürlich, sie leiden nicht dran. Es gibt auch so Leute, schon fast krankhaft. Die sind so eingebildet, das wäre schlimm. Also ich hoffe, dass Sie das nicht sind. Wenn Sie jetzt sagen, aber bei mir ist es zu schlimm, ich traue mir gar nichts mehr zu, dann hören Sie das Evangelium, dann blicken Sie auf Jesus. Da kriegen Sie ein Selbstwertgefühl. Und ich kann Ihnen sagen, Sie können nie eine höhere Meinung von sich bekommen, als wenn Sie auf Jesus blicken und wissen, er hat mich erwählt. Warum hat er mich denn erwählt? Er hat schon an mich gedacht, als er rief, es ist vollbracht. Er hat wirklich an mich gedacht. Um der Menge meiner Sünden willen hat er an mich gedacht. Ich gehöre zu ihm und ich darf das wissen, er lässt mich nicht los. Solche Leute ruft er. Bei Jesus ist das noch einmal sichtbar, wie er sich ganz tief erniedrigt hat. Er wurde verspottet und verlacht. Warum hat sich denn der König aller Könige, der Alleingewaltige, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, so tief erniedrigt? Damit er noch einmal sichtbar macht, was mein Menschenleben wirklich ist. Nichts. Verspottet, verlacht von den Menschen. Aber Jesus tritt zu denen. Und da gilt es zuerst dem Schächer am Kreuz. Und dann gilt es den anderen, die zu ihm kommen, die alle die gleiche Erfahrung machen. Er macht mich gerecht. Ich gehöre ihm. Wer will denn jetzt mich noch verdammen? Christus ist hier, der mich gerecht macht. Und ich weiß das. Es kann niemand mich mehr verklagen. Gucken Sie in Ihren Spiegel. Sehen Sie Ihr Gesicht, an dem Sie so oft zweifeln, wo Sie oft auch unglücklich sind. Und jetzt sagen Sie, Christus ist für mich. Er nimmt mich an. Ich gehöre ihm. Er hat mich lieb. Ich bin sein Eigen. Nicht, weil ich besser und schöner bin oder begabter. Und übrigens nicht, weil ich ein Haupt länger bin als alles Volk. Nicht, dass die Kleinen jetzt meinen oder sagen, die Dünnen oder die Dicken. Das ist doch bei Gott nicht wichtig, sondern weil er mich erwählt hat am Kreuz. Das war der Grund, warum er den Saul gerufen hat, weil er ein Schwacher war. Das gilt mir genauso. Das gilt bis in meine Todesstunde. Das ist der Grund, warum ich fröhlich bin, warum ich Mut und Zuversicht habe und warum ich weiß, es kann gar nichts mehr kommen und geschehen, was mir diese Freude und Zuversicht nimmt. Doch leider im Leben Sauls ist nachher was eingetreten. Da müssen wir noch drüber reden, über den Hochmut. Aber das machen wir anders mal. Ich muss jetzt Ihnen noch sagen, es ist so wichtig, dass wir uns ganz in die Hand Gottes hineingeben. Samuel hat ja dieses Horn über ihm ausgegossen, hat ihn gesalbt. Es war ein Symbol. Ich würde jetzt eigentlich gern den Gottesdienst auflösen, mit jedem von Ihnen unter vier Augen einfach das sagen. Oder wie ich es oft bei Sterbenden mache, die Hände drauflege und sage, Jesus lässt dich nicht los und sage ein Segenswort. Es gilt Ihnen. Sie müssen das ergreifen und einmal sagen, so, dann will ich mich nicht mehr von meinen eigenen Zweifelsgedanken in die Tiefe ziehen lassen, sondern ich will mich fest an Jesus halten. Ich will mich freuen, dass er mich angenommen hat. Es war ein Symbol, diese Salbung. Es kommt ja nochmal im Johannesbrief. Zweimal sagt er, wir sind auch gesalbt. Da hat er sicher das gemeint, das Königsamt. Wir haben jetzt die Salbung vom Sohn Gottes. Ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten, jetzt zu sagen, Sie sind ja auch getauft, weil die manchen dann meinen, es ging da bloß um das Wasser bei der Taufe. Nein, nein, es geht um viel, viel mehr, dass ich das aus dem Wort Gottes immer wieder hören darf, dass Christus für mich sein Leben gelassen hat und dass ich darum mitten in dieser Welt, wo andere auf mir rumhacken und mich kritisieren und die Fehler an mir aufdecken und wo das immer so wehtut, dass ich sagen darf, aber Jesus hat mich zum König gesalbt. Zu seinem König, zu einem Amt, wo ich ihm dienen darf und wo ich brauchbar bin für viel. Es war noch eins wichtig bei diesem Saul, und da möchte ich Sie noch darauf hinweisen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den dürfen wir jetzt nicht unterschlagen. So wie Saul war, muss ein netter Kerl gewesen sein, war er nicht tauglich. Er war ein guter Mensch, und das fällt übrigens auch auf, er war ein treuer Sohn seines Vaters. Er hätte ja auch stampfen können und gesagt, Papa, ich möchte in die Disco oder so. Such doch selber deine Esel, ich bin doch nicht dein Sohn, dein Kuli, dein Nigger, nicht? Mach doch du deine Sache und so. Hätte alles reden können, war ein lieber Sohn, ein treuer Sohn, ein pflichteifriger Sohn. Es ist übrigens auffallend, dass Gott immer Leute berufen haben, die ihre Pflicht auch ordentlich erledigt haben. Viehhirten von Tekoa oder der David war auch so ein treuer Hirte oder Mose und das gehört mit dazu. Aber es genügt noch nicht für Gott. Was genügt? Warum genügt das noch nicht? Was ist noch nötig? Das neue Herz ist nötig. So wie wir sind, können wir alle nicht Gott dienen, weil wir das böse Herz haben. Es gibt überhaupt niemand in der Welt, außer die Christen, die wissen das aus der Bibel, dass das böse Herz die Ursache alles Elends ist. Und darum ist die Pädagogik der Christen die beste. Und wenn man damit anfängt und sagt, ich habe Barmherzigkeit und Mitleid mit einem Kind, auch wenn es Böses tut, auch mit Menschen, die versagen. Die stehen ja unter einer ganz anderen Macht. Und erst wenn das gebrochen ist, kann etwas Neues werden. Selbst beim Saul war es so, er kann erst König sein, wenn er das neue Herz hat. Und das muss er geschenkt bekommen. Darum muss man bitten, man muss verwandelt werden. Jetzt wissen Sie, dass das ja das Thema der Bibel ist. In den Propheten bei Hesekiel, dass Gott uns ein neues Herz machen will, ein fleischernes Herz will er machen, er will uns umwandeln, das steinerne Herz wegnehmen, will uns ganz, ganz neu machen. Ein neues Herz durch den Heiligen Geist. Ach, wie schön. Da wird eine Umwandlung auf einmal möglich sein. Ein Jesus-Herz wird uns gegeben. Unser Ich muss verwandelt werden. Jetzt möchte ich Sie einfach zum Schluss bitten, jetzt können Sie nur diesen Schritt tun, Herr Jesus, so wie wir gerade gesungen haben, diesen Lied, du musst mir das neue Herz geben. Nicht meine Frau muss anders werden, sondern ich muss anders werden. Nicht mein Chef muss ich, sondern ich muss anders werden. Nicht die Verhältnisse müssen sich wandeln, sondern ich muss mich bekehren. Herr, mach du aus mir einen Menschen neu nach deinem Geist. Amen.